Yishai ben Yusuf, Kapitel 2, zweiter Teil. Wir sind stehen geblieben beim Bericht vom Priester Esra, wo klagt über die Situation unter der römischen Besatzung und speziell über den Decius Florus Statthalter, wo ein Teil vom heiligen Tempelschatz für Rom fordert. Vom heiligen Tempelschatz, der Decius hätte ja können denken, dass es zum Klapf kommt. Die politischen Zusammenhänge machen dem Benjamin Eindruck. Er macht sich seine eigenen Gedanken und fragt, hat er vielleicht sogar willen provozieren? Kann auch sein. Jedenfalls seit dem, wart jetzt natürlich, ist zu Rom wieder ein neuer Kaiser, der Nero. Ein Gerücht, wo man über den Imperator erzählt, hat mir da seinerzeit sehr beschäftigt. Dem seine Mutter hat doch ihrem Gatten Claudius in seinem 13. Regierungsjahr vergiftete Pilze serviert. Zum ihren Sohn, zum Kaiser machen lassen. Der Esra gibt nichts auf so Gerücht. Verzählt worden ist manches. Jedenfalls im 12. Jahr von dem Kaiser Nero bietet eine Truppe Zeloten in grosse Biet von Judäa der römischen Armee würdige Kampf. Im Volk wird gejubelt. Und wir vom gemässigten Klerus sind natürlich niemand mehr. Als Defätisten, als Hösi werden wir verschrien. Schlimmer noch, als korrupt und als Verräter. Der Rabbi Johanan ben Zakkai setzt sich tapfer für Verhandlungen ein, aber bald lässt kaum mehr jemand auf ihn. Und dann der Gipfel, der hohe Priester Ananias ben Nedebaios wird vom Extremist ermordet, wo er am Aushandeln vom ehrenvollen Frieden mit Rom ist. Wo dann im Herbst Zelote das römische Heer vom Statthalter Decius Gallus zusammenschlägt, darf niemand mehr von der römischen Übermacht warnen. Als sogenannte Volksfind müsste man sich aufs Schlimmste gefasst machen. Die unbequem Wahrheit wird niemand hören. Dabei bringen die drei mächtigsten von der Opposition nicht fertig, sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen. Nein, der Johannes Giselaus, der Simon Bergiora, wie der Josef ben Matthiahu, jeder wird der Größte sein. Schon das Jahr darauf, 5 Jahre ist her, kommen 60.000 brutale Kerle unter einem Vespasianus mit Feuer und Schwert in Galiläa und Judäa Hovete. Das han ich erlebt, rieft aufgeregt Benjamin. Und die brutalen Siechen schlönd unsere Truppen zurück und kommen gnadenlos uns Zivilisten morden. Auf offenem Feld wird man packt. Andere werden die Häuser gezwungen. Drin wird plündert und dann anzündet. Immer wieder träume ich die Nacht von dem Poldern, dem Geschrei von Leuten, die nicht rauskommen. Führe ich mich vor diesen Römern, die mit Grinsen Kinder zu Tod schlagen. Im Traum präzis, wie es war. Alte, einfällige Leute tun's nur so vertrampen. Ehrenwort, das sind keine Soldaten, sind Metzger, die nicht hören, vor die Leichen im Blut schwimmen, den ganzen Platz voll. Ich selber verwache mit Sturm im Kopf unter zwei toten Frauen. Überall tut's mir weh, Angst han ich. Ich bleibe liegen und mache keinen Mucks, bis in die Nacht hier. Am Morgen, tote Stille. Nur die Vögel höre ich, mit Hunden streiten um Fleisch. Da schleich ich ab. Von meinen Eltern, Brüdern, habe ich nie mehr nichts gehört. Die Mirta hat sich in ihrer Heimat an die Rolle gewöhnt von der Vernünftigen, der Verantwortungsvollen, die da ist für ihre gemütskranke Schwester. Sie hat sich immer wieder geäussert, über die Umstände, den Ärger, die Schande, wo ihr mir da so mängisch angemacht hat. Aber seit ihre Schwester nicht mehr da ist, fehlt ihr jemand. So ist es gekommen, dass sie seinerzeit die Rahel, besonders aber auch der Burst, ins Herz schliesst. Schon da, wo man als Häufeli Elend angetroffen hat. Jetzt nimmt sie den Benjamin in die Arm. Jetzt haben wir dich gern. So verzweifelt ist es, nimmt der Esra den Vater wieder auf. Die Exekutionskohorte hat der Statthalter von Alexandria zu Hilfe gerufen, zum unseren Aufstand zusammenzuschlagen. 50.000 Juden opfern das Massaker und schließlich fällt mit der Stadt Jotapata nach unsere letzte Bastion. Einzig Jerusalem blieb Dona in unserer Gewalt und bös geht's dort zu. Die Volkswut richtet sich schon auch gegen die Römer. Die haben ja gute Waffen. Vor allem aber gegen uns, sogenannte Defetisten. Wir haben die Katastrophe gesehen. Wir haben gewarnt und sie wollen verhindern. Und wir sollen jetzt schuld sein dran. Ich muss flüchten. Über Berge setze ich mich ab nach Damaskus, wo ich untertauchen will. Da triff ich noch mehr Flüchtlinge und je mehr unser Grüppli wächst, desto weniger können wir uns verbergen vor der römischen Kontrolle, aber auch vor den zelotischen Werbern, die brutal für ihre Armee rekrutieren. Sogar unser Benjamin hätte sich müssen mit seinen 10 Jahren für den zwecklosen Widerstand opfern. Wo man mit dem Mord an befreundeten Dienstverweigerer erfahren, entschliessen uns unsere Paare zur Flucht. Wir suchen das Land im Frieden, wo unsere kleine Gruppe sich könnte niederlassen bis ans Lebensende. Auf jeden Fall nehmen wir hin, wo nicht Rom regiert. So verschlägt es bald dahin, bald dorthin. Ein Teil trennt sich von uns in Persien, andere bleiben erschöpft in Babylon, deren unsympathische Stadt, und wir kommen immer weiter in Osten. Ja, Babylon, rief der Benjamin. Dort ist Rahel vom Kerzenhändler geschnappt worden. Der Bursch ist nach dem Massaker, den er überlebt hat, vergelstert umgekehrt und von der Mirta und einer Rahel in einem trostlosen Zustand, mutlos und halb verhungert, aufgelesen wurde. Im Lauf von der gemeinsamen Wanderung findet er sich selber allmählich wieder und wird zum wertvollen Mitglied von der Gruppe, wo sich durch die fremde Gegend durchkämpft. Namentlich kommt er die Rahel gern über. Sie wird ein paar Jahre älter gewesen sein und die Männer haben ihr angeschaut. Umso mehr Maxen, wo sie zu Babylon auf dem Markt mit dem Händler unter irgendeinem Vorwand verschwindet und man keine Spur mehr von ihr findet. Für den Benjamin ist die Trauer jetzt gegenwärtig. Der Ezra aber fährt einfach weiter. Wir werden jetzt etwa 5 Jahre unterwegs sein. Ich glaube, ich darf für alle reden. Es wäre gut, wir könnten es endlich neu niederlassen, neu bleiben. 5 Jahre sind er unterwegs, der Ehudi. Da habt er sicher manches gesehen und manches erlebt. Darauf der Ezra. Lange und schwere 5 Jahre. Das sind's gesehen. 5 Jahre volle Strapazen, Hunger, Durst und Abenteuer haben wir auf unserem Weg durchgemacht. Mich plaget aber am ärgsten die religiöse Zweifel. Ich möchte dich aber nicht langweilen mit dem. Aber etwas Merkwürdiges ist mir aufgefallen jetzt beim Erzählen. Wir sind eine zusammengewürfelte Gruppe, Leute vom unterschiedlichsten Alter herkommen, Bildung und Stand. In Israel haben wir es kaum gekannt. Vielleicht wären wir gegenseitig misstrauisch gewesen. Manche hätten probiert, andere innenleimen, aus lauter Angst, mir selber werde übervorteilt. In diesen 5 Jahren haben wir aber gelernt, offen sein und ehrlich miteinander. Wir sind eben aufeinander angewiesen. fast, würde ich sagen, auf irgendeine Art verdanke ich jedem und jeder mein Leben. Und gemerkt habe ich jetzt beim Erzählen. Ich habe einfach geredet, so wie ich es erlebt habe. Nichts habe ich vertuscht, nichts geschönt, wo ich mir doch zu Jerusalem als Pharisäer im Stab vom Hohepriester jedes Wort hätte müssen überlegen. Vielleicht interessierst du dich, Ehudi, ja für Name, für anders aus der Heimat, aber ich glaube, ich darf für alle reden. Uns interessiert's natürlich, wie es dir gegangen ist. Du hast ja Heimat sicher viel vor uns verlassen. Da lässt sie den Ehudi nicht lang bitten. Wie ihr jetzt ja wisst, bin ich ein Jünger gsi vom Jisai ben Yusuf Nasrin. Wahrscheinlich hat's euch schon der Simon gesagt, sein nächstgeborener Brüder. Meine Flucht hat mit dem Tod von meinem Meister und Lehrer angefangen. Das dürfte jetzt etwa 40 Jahre her sein. Im Moment spielt das Warum und Wie keine grosse Rolle, von Bedeutung ist bloß, dass ich zu selben Zeitpunkt Palästina verlasse. Nach in Galiläa, am Abhang vom Naftali-Berge mit Blick aufs Meer, finde ich Aufnahme bei einem griechischen Doktor. Bei dem blieb ich ein paar Tage. Ich habe ihm viel erzählt und viel von ihm gelehrt. Namentlich hat er mir manches über die buddhistischen Mönche erklärt, und ich habe grosse Lust bekommen, die selber lernen können. Und jetzt wird ich selber eine sein. Von dem Dr. Zakiris weg habe ich durchgefragt. Ich komme also über Damaskus nach Babylon und von dort haben mich auch Leute an den Persischen Golf gewiesen. Von Doha blieb ich immer mehr oder weniger an der Nordküste und nach vielen Wochen triff ich dort einen Mönch mit kahlem Kopf in fahlem Gewand. Alles, was er bei sich hat, ist nichts, weder eine Schale fürs Essen. Unterwegs habe ich gelernt, in verschiedensten Sprachen mich über das Allereinfachste ausdrücken und so und mit Gesten habe ich verstanden, dass der Mönch präzise zu so einem buddhistischen Kloster pilgert. Ich darf mich ihm anschliessen und von ihm lehre ich die Sprache. Unsere gemeinsame Wanderschaft dauert 2 Jahre. Wie kommst du dazu, kann sie den Esra nicht zurückheben, dich einem indischen Mönch anschliessen? Wie kannst du als Jude einem Abraham sein Glauben an den Weg verlassen? Ich verstehe dich, dass dir als Pharisäer, Schriftgelehrten und Priester mein Schritt kann wehtun. Aber nach allem, was ich erlebt habe in Jerusalem, bin ich nicht der Einzige, der den Glauben an unsere Religion verloren hat. Unterwegs erzählt mir der Mönch Geschichte vom Jüng Asoko. Der Feldherr und Herrscher erobert die Länder weit um. Dabei plagt er brutal die Besiegten. Aber dann sieht er ein, wie schüli, dass die leidet und was er anstellt. Und dank Gotamos Lehr wandelt er sich und wird wie ein umgekehrter Händchen. Von da an sorgt der Jüng Asoko fürs Wohl der Menschen und in seinem ganzen Reich lässt er Inschriften anbringen, voller Einsicht für was die Menschen weiterbringt. Ihr sind ja an dieser Säule vorbeigekommen, auf dem Weg zum Kloster. Eben dort ist so eine Inschrift vom Jüng Asoko drauf. Der Mönch macht mich auch mit dem asketischen Leben vom Bettelmönch vertraut. Manches von dieser Lehre vom vollkommen Erwachten bringt mir mein Führer bei, wie sie Wort für Wort da im Kloster vorgetragen wird. Ich meditiere entsprechend seinen Empfehlungen und komme endlich in die Anlage da, wo ich lehre, was Leiden ist, wie es zum Leiden kommt und auf welchem Weg es Leiden kann auflösen. Für das habe ich entschieden zu bleiben und nach einer Probezeit von 4 Monaten tritt ich ein in die Schar der Mönche. Mich nimmt Wunder, wie und von was du lebst, interessiert sich der Simon. Bei ihm kommen die lebenspraktischen Fragen an erster Stelle. Schlafen kann ich in der Pilgerherberg vom Kloster und am Morgen nehme ich meine Schale und gehe den Dörfern an, von Haus zu Haus, bis ich genug zu essen in der Schale habe. Das gibt mir meine einzige Mahlzeit vom Tag. Mehr brauche ich nicht. Mir da, wo gut weiss, was ein Mensch so braucht im Leben, aber auch ihre Begleiter, könnt fast nicht fassen, dass und wegen was der Ehudi mit so wenig auskommt und erst noch zufrieden scheint. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich schon in Palästina Jesai sein Jünger gsi bin. Manches von dem, wo er es gelehrt hat, triff ich da wieder an. Allerdings ausführlicher und tiefer und gründlich erklärt. Der Esra als Priester hat aber noch eine Frage. Du, Ehudi, wirst doch nicht öppe fremde Götter haben. Götter? Der Ehudi. Natürlich haben die Menschen in Indien ihre eigenen Götter. Die kommen aber in der Lehre, wo ich studiere, höchstens am Rand vor. Nachdem also der Weg der erste Wunder auf beiden Seiten gestillt ist, macht man sich an die praktischen Probleme vom Sädeln und Leben in der neuen Umgebung. Der Esra ist ja Platz Jerusalem im Höheren Rat ein bedeutender Priester gsi. Er macht sich schwere Vorwürfe, dass er dem Jüngsten der Flüchtlinge, dem Benjamin, seinen religiösen Unterricht die lange Zeit den Weg vernachlässigt hat und macht ernsthaft mit dem ab, er werde ihm jetzt endlich die Unterweisung erteilen, wo während der langen Irrfahrt so strafbar gelitten hat. Soweit der zweite Teil vom zweiten Kapitel. Das dritte Kapitel von Yisai ben Yusuf kommt später wieder.